Wir wollen heute über Reiche reden. Wir wollen heute über reiche Russen reden.
Auch hier sehen wir eine radikale Wende.
Der katapultierte sich gleich mal rauf auf Platz 60 mit 2,4 Milliarden Dollar Vermögen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Hat große Tradition in Russland, nicht? Eigentum war nie viel wert.
Nein, leider nicht.
Sind wir mittendrin, dass das Modell an seine Grenzen stößt?
Momentan gibt es keine Kursänderung, es gibt nur eine Verlangsamung.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 17. Was sagt die neue Liste der reichsten Russen über die Umwälzungen in der Wirtschaft aus? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 17. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 6. Mai 2025 auf. Der Ukraine-Krieg ist noch immer nicht zu Ende. Für 9. Mai stehen in Moskau die großen Feierlichkeiten zum Sieg über das Nazi-Regime vor 80 Jahren an. Der für Russland so wichtige Ölpreis ist mit ca. 61 Dollar je Fass der Sorte Brent verdammt niedrig. Und die Prognosen für die russische Wirtschaft und die Budgeteinnahmen werden zurückhaltender. Ja, und vor diesem Hintergrund wurde kürzlich die jährlich erscheinende Forbes-Liste der reichsten Russen veröffentlicht. Wir wollen heute über reiche Russen reden. Jetzt kann man die Liste mögen oder nicht. Ja, und in der Tat ist sie zweischneidig. Denn einerseits ist es so, dass die Zahlen ja nur einen Tag genau stimmen, weil die Börsenkurse eingerechnet werden, die Beteiligungen eben, wie sie sich verändert, dann auch noch die Veränderung der Wechselkurse. Andererseits zeigen die Veränderungen auf der Liste sehr wohl auch gewisse Tendenzen, die in der Wirtschaft stattfinden. Herr Astrow, ich frage Sie jetzt einmal eingehend, sehr allgemein. Sie als Ökonom, sehen Sie sich diese Liste auch an? Was halten Sie von ihr?
Also diese Listen sind schon ein gewisses Indiz für das, wie es der Wirtschaft geht. Ja, und das heißt, je besser geht es der Wirtschaft, desto eher würde man erwarten, dass es auch mehr reiche Leute gibt, ja, die auf diesen Listen landen. Das heißt, so gesehen sind diese Listen auch nicht uninteressant.
Dann sehen wir sie uns genauer an, nämlich auch vor dem Hintergrund, wie es der Wirtschaft geht, oder umgekehrt vor dem Hintergrund der Liste, wie es der Wirtschaft geht. Ich fasse kurz zusammen. Die Liste wurde am 7. März dieses Jahres erstellt und ein paar Auffälligkeiten. Die Anzahl der Milliardäre ist binnen eines Jahres von 125 auf 146 gestiegen. Das Gesamtvermögen dieser 146 von 577 auf 625 Milliarden Dollar. Die Top-Plätze, ich beginne beim ersten, das ist der Chef von Lukoil, vom zweitgrößten Ölkonzern, Vagit Alekperov. Auf Platz 2 befindet sich Alexei Mordaschow, das ist der Chef des Stahlkonzerns Severstal. Das ist in so 54 Kilometer östlich von St. Petersburg, wo früher übrigens ein Kriegsgefangenenlager für deutsche Kriegsgefangene war. Und Mordaschow ist übrigens früher auch Großaktionär beim deutschen Touristikkonzern TUI gewesen. Und auf Platz 3 sei noch erwähnt Leonid Michelson, das ist Großaktionär von Novatek, nämlich dem zweitgrößten Gaskonzern Russlands, und Sibur, das ist ein petrochemisches Riesenunternehmen. Und was auffällig ist, dass die Top-Plätze, ich rede nicht von den ersten drei, sondern von den ersten 20, 30, im Großen und Ganzen seit, würde ich mal sagen, 20 Jahren, seit diese Liste regelmäßig erstellt wird, fast immer dieselben Namen enthält, mit kleinen Veränderungen. Der eine rutscht ab, der andere steigt auf, aber die Namen ändern sich nicht. Und alle kommen, nicht alle, aber sagen wir so, der Löwenanteil von ihnen kommt aus der Rohstoffwirtschaft. Jetzt frage ich Sie, Herr Astrow, ist das ein Beweis, dass die russische Wirtschaft eine Rohstoffwirtschaft war, ist und trotz Krieg und Sanktionen bleiben wird?
Also wenn wir uns die Geschichte Russlands in den letzten 30 Jahren anschauen, dann kann man sagen, dass ja, die russische Wirtschaft war sehr stark auf die Rohstoffe und vor allem auf Energie spezialisiert. Also Öl, Gas, Kohle, zum Teil auch Stahl, also Sie haben erwähnt, ja, Metalle. Ja. Auch so gesehen eigentlich war die russische Wirtschaft noch mehr auf Energie oder überhaupt auf Rohstoffe spezialisiert als die sowjetische Wirtschaft. Ja, das ist auch das Paradox. Also die sowjetische Wirtschaft war natürlich sehr effizient, das war eine Planwirtschaft und so weiter und so weiter. Aber sie war schon etwas diversifizierter als die russische Wirtschaft, ja, in den letzten 30 Jahren.
Aha, wie ist das gekommen?
Naja, es ist ganz einfach, weil die Branchen mit einem größeren Mehrwert, also fortgeschrittenere Industriebranchen, viele von denen sind in den 90er Jahren abgestorben. Dadurch, dass sie dann dem internationalen Konkurrenzdruck ausgesetzt wurden. Die konnten der Konkurrenz seitens Europa, seitens der USA und so weiter nicht standhalten. Ja, und die sind abgestorben. Was ist geblieben? Geblieben sind, ja, Rohstoffe. Ja, also bei Rohstoffen war Russland schon immer, oder die Sowjetunion auch damals, war schon immer konkurrenzfähig. Ja, das heißt, diese Fokussierung auf Energie und auf Rohstoffen insgesamt, das war die direkte Folge der Integration Russlands in die Weltwirtschaft. Was wir momentan beobachten in den letzten 3 Jahren, also seit der Krieg ausgebrochen ist und die massiven Sanktionen, westlichen Sanktionen gegen Russland eingeführt wurden, das ist so ein bisschen eine Wende, so eine Umkehr von den Trends, die wir in den 30 Jahren davor beobachtet haben. Das heißt, zum Beispiel die Militärproduktion ist natürlich gestiegen, also wurde massiv ausgeweitet. Und dadurch ist die Rolle der Rohstoffe ein bisschen geringer geworden. Aber nur ein bisschen, ja. Das heißt, ich würde erwarten, dass wenn sich nichts ändert, wenn die Sanktionen in Kraft bleiben, wenn der Krieg noch einige Jahre anhält und so weiter, dann würde ich erwarten, dass die Rolle der Rohstoffe und überhaupt des Energiesektors in der russischen Wirtschaft noch ein bisschen geringer wird, ja, als zum Beispiel als es vor dem Krieg der Fall war. Aber ich würde nicht erwarten, dass da sehr massive Verschiebungen stattfinden, weil dafür bräuchte man wahrscheinlich Jahrzehnte, ja, damit es zu einem massiven Strukturwandel kommt.
Alles klar, soweit so gut. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen, doch etwas auffälligen Phänomen. Denn auf dieser reichsten Liste, die von Magazin Forbes erstellt wird, tauchten dieses Jahr 15 neue Gesichter auf. Jetzt ist es schon so, dass die sich in der zweiten Hälfte dieser Liste befinden, also ab Platz 70 in etwa, aber trotzdem 15 neue Personen. Es ist schon so, dass im Laufe der Geschichte immer wieder natürlich neue Personen hinzukamen, aber dieser Prozess wurde durch Krieg, Sanktionen und natürlich durch Imports, durch die Notwendigkeit der Importsubstitution gehörig beschleunigt. Also in diesem Jahr 15 neue Gesichter, im vergangenen Jahr waren es 19 Aufsteiger, Newcomer, im Jahr davor 8 und im Jahr 2022 waren es nur 2. Und im Jahr 2021 überhaupt keiner. Also man sieht, hier tut sich was. Ist ja nicht zufällig, oder? Wovon zeugt das?
Ja, das zeugt vor allem vom Wirtschaftsausschwung. Also den wir in den letzten, vor allem in den letzten 2 Jahren gesehen haben. In den Jahren 23 und 24 ist die russische Wirtschaft, also das russische BIP, um insgesamt mehr als 8% gestiegen. Und das ist ein riesiger Unterschied zu den Entwicklungen vor dem Krieg. Also wenn wir uns die 10 Jahre oder ungefähr die 10 Jahre vor dem Krieg anschauen, da war dieses Jahrzehnt durch eine Wirtschaftsflaute gekennzeichnet. Also man spricht sehr oft über das verlorene Jahrzehnt. Ja,
es so ist ab 2014, 13 herum, nicht ungefähr, ja?
Ja, also im Durchschnitt, wenn wir uns zum Beispiel überhaupt diesen ganzen Zeitraum zwischen der Weltwirtschaftskrise von 2009 anschauen und 21 und 2021, also das Jahr vor dem Krieg. Es ging so ein bisschen rauf und runter, ja, da gab es ein paar Krisen dazwischen, ein paar gute Jahre. Aber im Durchschnitt kann man sagen, ist die Wirtschaft, glaube ich, um nur 1% gestiegen. Also das durchschnittliche BIP-Wachstum betrug in diesem Zeitraum circa 1% pro Jahr oder vielleicht sogar darunter. Also praktisch eine Stagnation, kann man sagen, vor allem für russische Verhältnisse.
Also der Krieg hat Russland aus der Stagnation gebracht.
Genau, genau. Und erst seit dem Krieg sehen wir einen Wirtschaftsaufschwung, wirklich einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung. Also die Wachstumsraten, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, die sind mit dem ersten Jahrzehnt von diesem Jahrhundert vergleichbar. Also das erste Jahrzehnt, also in die Jahre zwischen 2000 und 2007, die waren sehr erfolgreich aus russischer Sicht.
Das war der Rohstoffboom, nicht genau, mit den hohen Ölpreisen und so weiter und so
ja,
weiter.
Ja, da waren mehrere Faktoren, Rohstoffboom, auch politische Stabilisierung und so weiter und so weiter. Das war ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt für die russische Wirtschaft. Und die letzten 2 Jahre eben auch. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Anzahl der reichen Leute in Russland wächst. Das heißt, diese Anzahl, dass die neuen Namen auf diese Forbes-Liste gekommen sind, das zeigt ganz einfach den Wirtschaftsaufschwung, den wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben.
Dann gibt's aber noch Detailaspekte. Es kommt zum Beispiel hinzu, dass vor allem im Jahr 2023, glaube ich, da nahm das richtig Fahrt auf, 2024 auch noch, westliche Firmen aus Russland weggingen und russische Unternehmer diese Firmen zum Spottpreis eigentlich bekamen. Das ist ein interessantes Beispiel. Bei der reichsten Liste im vergangenen Jahr war der größte Aufsteiger ein gewisser Herr Ivan Davorin. Der hat das größte Kleinanzeigenportal Avito vom südafrikanischen Medienkonzern Naspers gekauft. Außerdem ist er noch Teil eines Konsortiums, die das Geschäft des deutschen Konzerns Henkel gekauft haben. Und er katapultierte sich gleich mal rauf auf Platz 60 mit 2,4 Milliarden Dollar Vermögen. Also hier gab es schon diese Welle von Übernahmen westlicher Firmen, sehr billig. Diese Welle scheint jetzt doch vorbei, oder nicht?
Ja, diese Welle ist weitgehend vorbei. Es liegt vor allem daran, dass, also zum einen liegt es natürlich, oder hängt es damit zusammen, dass die ausländischen Unternehmen, die Russland wirklich verlassen wollten, die meisten von denen haben es schon getan. Also diejenigen, die bleiben, die wollten auch bleiben. Und zum Teil ist es auch so, dass selbst wenn ein ausländisches Unternehmen sich aus Russland zurückziehen will, ist es gar nicht so einfach, weil die Barrieren, also die Schranken für den Austritt, für den Rückzug aus Russland wurden sukzessive aufgebaut. Und mittlerweile ist es so, dass praktisch, also de facto ist es so, dass wenn ein ausländisches Unternehmen Russland verlassen will, dann muss man fast alles abschreiben. Ja, und dazu sind natürlich viele nicht bereit.
Das heißt, entweder sie wollen gar nicht gehen oder sie können nicht mehr
genau,
gehen.
Genau, genau.
Also so gesehen, diese Welle ist mal vorbei. Aber, und jetzt komme ich zu einem anderen Detailaspekt, was die Aufsteiger betrifft in Russland. Es ist ja nicht nur so, dass die Wirtschaft an Fahrt gewonnen hat, sondern dass es hier auch Veränderungen in der Struktur gegeben hat, dass einzelne Bereiche ganz stark hinzugewonnen haben. Wir sehen zum Beispiel den Bausektor, wir sehen im IT-Sektor, in der Pharmazie durchaus auch, im Finanzbereich, in der Logistik. Das heißt, das sind auch Leute, die in diesen Bereichen tätig sind. Sind zwar auch die Top-Leute in Russland, haben ja ihr Geschäft auch diversifiziert und sind dort tätig, aber die Aufsteiger allemal, ja. Wovon zeugt das? Sehen wir hier auch Veränderungen in der Struktur der Wirtschaft?
Ja, also es ist so, dass, also Sie haben mehrere Bereiche, mehrere Wirtschaftssektoren aufgezählt. Also natürlich jeder Sektor ist anders, aber ich würde hier mehrere Faktoren vielleicht aufzählen oder mehrere Faktoren erwähnen, die wirklich einen Unterschied ausgemacht haben. Das heißt, worin unterscheidet sich die jetzige Wirtschaftsstruktur Russlands von der Situation vor dem Krieg? Ja. Also das eine, das sind die konsumentorientierten Sektoren, wie zum Beispiel Einzelhandel, Tourismus, das sind alle Bereiche, also Restaurants, Hotels, ja, das sind alle Bereiche, die massiv vom starken Anstieg der Reallöhne in den letzten 2 Jahren profitiert haben, ja. Also diese Sektoren waren vor dem Krieg nicht so bedeutet wie jetzt, ja. Das ist die direkte Folge des starken Lohnanstiegs, wie gesagt. Dann gibt es noch natürlich diese Umorientierung Russlands vom Westen Richtung Osten, natürlich ausgelöst durch die westlichen Sanktionen. Also China ist mittlerweile zum wichtigsten Handelspartner Russlands geworden, also mit circa 35% des gesamten Außenhandelsvolumens, also 35% des gesamten Außenhandelsvolumens fällt auf China momentan. Und das war natürlich, also das hat gewisse Herausforderungen im Punkto Transportlogistik mit sich gebracht. Das heißt, man hat mehr neue Transportrouten gebraucht, neue Straßen, neue Logistikzentren, vor allem im Osten des Landes, also in Sibirien, im fernen Osten, also in den Gebieten, die an China angrenzen. Und das erklärt auch, warum diese Bereiche stark gestiegen sind, ja. Und auch die Bauwirtschaft natürlich auch. Und natürlich auch der Krieg selber. Ja, das heißt, der Krieg hat natürlich auch, also hat er eine Notwendigkeit mit sich gebracht, mehr in die Militärinfrastruktur zu investieren. Vor allem in den Gebieten, also in Südrussland, in den Grenzregionen, in den Regionen, die an die Ukraine grenzen. Deswegen es ist es auch interessant, in den letzten paar Jahren haben wir gesehen, die zwei Zentren, also die zwei Gebiete, die höchsten Wachstumsraten von Investitionen und von Bauwirtschaft verzeichnet haben, das ist Südrussland, also die also an der Grenze zur Ukraine, und Sibirien und ferner Osten. Und das Letztere hängt eben mit dieser Umorientierung Richtung China zusammen.
Das ist interessant, Ihr Befund deckt sich auf weite Strecken mit einer Studie, die das russische Wirtschaftsmedium RBC gemacht hat. Die Studie hieß so, die 50 am stärksten gewachsenen Unternehmen nach Umsatz, also die Umsatzbeschleunigung wurde hier berechnet, zwischen dem Jahr 2021 und 2023. Und zum Beispiel allein im Jahr 2023 erwähnen Sie als Top-Unternehmen ein Bauunternehmen auf der Krim, das für Straßenbau auf der Krim zuständig ist, auf der Halbinsel Krim. Und das hat binnen eines Jahres den Umsatz um 416% gesteigert. Dann ist da noch ein Beispiel aus dem Vertriebssektor, Logistik, Transport, wie Sie es gesagt haben. Und da tauchen Unternehmen auf, die innerhalb von 3 Jahren den Umsatz verzehnfacht haben oder mehr. Da geht es zum Beispiel von 2 Milliarden Rubel Umsatz auf 70 Milliarden Rubel Umsatz und so weiter. Also exorbitante Steigerungen, die hier stattgefunden haben. Was nicht erwähnt wird in der Studie, das haben Sie erwähnt jetzt, das ist die ganze Kriegslogistik eigentlich, als eigener Sektor, nicht?
Ja, genau.
Trotzdem, und jetzt weite ich die Frage aus, diese Phänomene sind ja auch temporärer Natur. Das heißt, dass hier neue Leute zu Milliardären werden in Russland aufgrund dieser Veränderungen, dieser neuen Sektoren, ist eine temporäre Erscheinung, ist ja nichts Permanentes natürlich. Ich habe aufgeschnappt, dass beispielsweise im Logistiksektor, was Sie gesagt haben, der Ausbau der Logistik Richtung China hin, so viele Firmen in Russland in dem Sektor herausgesprossen sind aus dem Boden, dass inzwischen ein Überangebot da ist, weil der Import aus China, glaube ich, zuletzt etwas stagniert hat, wenn nicht sogar ein bisschen zurückgegangen ist. Das heißt, stehen da nicht auch Marktbereinigungen an, weil plötzlich jeder auf Logistik macht?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist tatsächlich so, dass in manchen Bereichen gab es natürlich diese Adaptierung, ja, zu den neuen Konditionen, zu den neuen Bedingungen angesichts des Krieges, angesichts der Sanktionen. Das heißt, es stimmt schon, dass in manchen Bereichen, in manchen Wirtschaftssektoren ist der Spielraum für diese Adaptierung und dementsprechend um das Wachstum bereits ausgeschöpft oder weitgehend ausgeschöpft. Aber in anderen Sektoren, glaube ich, ist es nicht der Fall. Wenn wir uns zum Beispiel diese konsumorientierten Sektoren anschauen, die ich aufgezählt habe, dann gibt's keine natürliche Wachstumsgrenzen, weil das hängt in erster Linie damit zusammen, ob die real verfügbaren Einkommen der Haushalte weiter wachsen oder nicht. Wenn sie weiter wachsen, dann werden auch diese Bereiche davon profitieren, ja. Und ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass diese Bereiche auch weiter wachsen werden, obwohl wahrscheinlich nicht in dem Tempo, wie wir das in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Das heißt, es wird zu einer Verlangsamung kommen des Wirtschaftswachstums insgesamt und auch des Wachstums, also diese konsumorientierten Sektoren, aber es dürfte sich fortsetzen, glaube ich.
Wobei natürlich dann noch ein Aspekt hinzukommt, wenn es tatsächlich eine Entspannung mit dem Westen gibt und unter Umständen Sanktionslockerungen und westliche Firmen zurückkommen, entsteht eine neue Wettbewerbssituation für russische Unternehmen auf dem Markt. Ne?
Ja, also natürlich, das ist noch ein Faktor, das man mit berücksichtigen muss. Es gibt viele Fragezeichen, natürlich, ob es wirklich zu einem, ja, also wir sehen schon gewisse Anzeichen von einem Tauwetter, geopolitischen Tauwetter, vor allem zwischen Trump und Putin, also zwischen den USA und Russland. Ob das wirklich auf Dauer sein wird oder nicht, es gibt sehr viele Fragezeichen. Natürlich hängt es auch in erster Linie damit zusammen, wie die Friedensverhandlungen in der Ukraine verlaufen. Also momentan schaut es vielleicht nicht so gut aus, ja, für diese Verhandlungen, weil die Positionen doch voneinander sehr stark abweichen. Aber natürlich, wenn es wirklich dazu kommt, dass die vor allem die US-amerikanischen Sanktionen aufgehoben oder sogar nur gelockert werden, das würde natürlich schon eine gewisse, ja, das wäre ein gewisser neuer Schock für die russische Wirtschaft. Also manche Bereiche würden davon profitieren, also zum Beispiel die Luftfahrtbranche würde davon klar profitieren. Aber zum Beispiel die Wirtschaftssektoren, die auf Importsubstitution spezialisiert sind, die wären dann die Verlierer. Ja, weil der Konkurrenzdruck seitens der US-amerikanischen Mitbewerber würde steigen. Das heißt, das wäre ein Stoß für einen weiteren Strukturwandel, wenn es wirklich dazu kommt.
Wir haben jetzt im Detail die Unternehmensebene abgehandelt, nämlich anhand der reichsten Liste. Ich möchte noch auf eine andere Ebene wechseln, und zwar auf eine weitaus prinzipiellere und fundamentalere, denn die Veränderungen, die wir gesehen haben, finden ja sehr wohl in der gesamten Wirtschaftsstruktur statt. Ich habe da einen Bericht gelesen vom BOFIT, das ist ein sehr renommiertes Institut mit großer Russland-Expertise innerhalb der Bank of Finland. Und die kommen zum Schluss, der Angriffskrieg hat die russische Wirtschaft auf signifikante Art umgestaltet. Vielleicht, wenn wir hier noch kurz reingehen, was würden Sie dabei herausfiltern? Wo ist die russische Wirtschaft, wo ist noch alles wie früher? Wo ist nichts mehr vom Alten da?
Also, wo ich wirklich einen großen Unterschied sehe, also natürlich, das eine, was auf der Hand liegt, das ist die gestiegene Relevanz, das ist die gestiegene Bedeutung des Rüstungssektors. Das ist ganz klar. Das kann man mit der Situation vor dem Krieg nicht wirklich vergleichen. Ja. Dann, was wir noch beobachten, ist, das russische Wirtschaftsmodell, das russische Wirtschaftswachstumsmodell ist nicht mehr so stark auf den Außenhandel, also sprich auf die Energieexporte orientiert, sondern mehr auf die Binnennachfrage, also Konsumnachfrage, also privater Konsum, heimische Investitionen, das ist die Binnennachfrage, auch die Nachfrage des Staates natürlich. Also da sieht man schon gewisse Verschiebung, also vom Außenhandel Richtung Binnennachfrage. Ich glaube, das wird bleiben auch. Ja,
also Russland ist autarker geworden, ist autark. Isolierter, aber auch autarker.
Ja, ist autarker geworden, genau. Also der Anteil, also zum Beispiel auch die Kollegen vom BOFIT haben das errechnet, der Anteil des Außenhandels, also Anteil der Exporte oder Nettoexporte am russischen BIP ist gesunken. Ja, das ist das eine. Das zweite, das ist die Wende in der Wirtschaftspolitik. Ja, also ich habe schon erwähnt, also die Jahre oder circa das Jahrzehnt vor dem Krieg war vor allem durch die Wirtschaftsflaute gekennzeichnet, also sehr niedriges Wirtschaftswachstum. Und das hing in erster Linie oder zum großen Teil mit der Wirtschaftspolitik zusammen, mit der sehr restriktiven Fiskalpolitik. Also die russische Regierung hat versucht, möglichst viel zu sparen, möglichst wenig auszugeben. Und das ging natürlich auf die Kosten des Wirtschaftswachstums. Seit der Krieg ausgebrochen ist, sehen wir eine Wende. Also die staatlichen Ausgaben sind massiv gestiegen. Ja, der Russland, aus russischer Sicht muss Russland alles tun oder die Regierung alles tun, um den Krieg zu gewinnen. Und das hat auch das war der Anstoß für das Wirtschaftswachstum. Ja. Auch hier sehen wir eine radikale Wende. Also ja, das sind so die zwei Bereiche, die ich vielleicht hervorheben möchte, ja, wo es wirklich einen Unterschied gibt. Natürlich, was gleich geblieben ist, natürlich, wenn wir uns die Struktur, die Exportstruktur anschauen, ja, also Wachs exportiert Russland in alle Länder, in die anderen Länder der Welt, das sind nach wie vor die Rohstoffe. Ja, und vor allem Öl und Gas, also insgesamt, machen circa 60% schätzungsweise. Ja, es gibt jetzt keine detaillierten Statistiken von der russischen Seite, aber schätzungsweise ist es ungefähr der gleiche Anteil wie vor dem Krieg. Also circa 60 bis 65% der gesamten Warenexporte sind Öl und Gas. Das hat sich nicht geändert. Ja.
Jetzt gab es noch eine Entwicklung, dass viele Unternehmen, Privatunternehmen verstaatlicht worden sind. Ist das auch eine Veränderung in der Struktur, dass der Staat seine Präsenz vehement ausgeweitet hat und vermutlich behalten wird oder nicht so relevant?
Es gab schon eine Welle von Verstaatlichungen, aber das ist ein relativ kompliziertes Bild, ja. Weil auf der anderen Seite sehen wir, dass vor allem zum Beispiel die Unternehmen, die also im Rüstungsbereich, die für den Staat besonders interessant oder sogar kritisch sind, die wurden verstaatlicht, ja. Auch mit dem Argument, dass es im Interesse des Staates, dass die Rüstungsproduktion in staatlicher Hand ist. Das ist das eine. Aber das andere, wir sehen, es gab auch eine Welle von Verstaatlichungen mit einer anschließenden Reprivatisierung zum Beispiel. Das haben wir gesehen bei manchen westlichen Unternehmen, zum Beispiel das haben wir gesehen bei Danone, das haben wir gesehen bei Carlsberg, glaube ich. Ja. Es gab eine Reprivatisierung und es gab es auch bei manchen anderen Unternehmen. Das heißt, einerseits sehen wir schon einen Trend zur Verstaatlichung, aber andererseits sehen wir auch einen Trend zu einer Umverteilung des Eigentums. Also das heißt, die Unternehmen, die wechseln die Besitzer von den anderen privaten Besitzen zu den anderen, wahrscheinlich die bessere Verbindungen zur russischen Regierung haben.
Hat große Tradition in Russland, nicht?
Hat eine große Tradition.
Eigentum war nie viel wert.
Ne? Nein, leider nicht.
Jetzt frage ich noch abschließend das Modell, sofern man von einem neuen Modell sprechen kann, aber gut, es ist Kriegswirtschaft, in gewisser Weise ist es ein neues Modell, stößt an seine Grenzen. Sehen wir das jetzt schon, weil im ersten Quartal 2025 hat die Wirtschaft aufs Jahr gerechnet, ist sie nur noch mit 1,7% gewachsen, was die neuen Zahlen hergeben. In den vergangenen beiden Jahren war es jeweils über 4% im Gesamtjahr. Sind wir mittendrin, dass bereits das Modell an seine Grenzen stößt?
Also eine Verlangsamung ist, auf der einen Seite ist eine Verlangsamung vorprogrammiert oder war vorprogrammiert aufgrund dessen, dass diese Adaptierungen, ja, dieser Strukturwandel, der vor allem den Import substituierenden Sektoren zugute kam, na, so jetzt weitgehend abgeschlossen ist. Das heißt, so gesehen war eine gewisse Verlangsamung schon unvermeidbar. Auf der anderen Seite, was wir noch berücksichtigen müssen, die Geldpolitik in Russland ist jetzt sehr restriktiv. Also als Reaktion auf die hohe Inflation hat die russische Zentralbank den Leitzins massiv angehoben auf mittlerweile 21%. Ja, und das entspricht, also 21% nominell und real entspricht das praktisch einem Wert von 10-11%. Also nach Abzug der Inflation sind die Zinsen immer noch sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der das weitere Wachstum in mehreren Sektoren hemmt. Zum Beispiel die Bauwirtschaft, natürlich, ja, weil die Hypotheken viel teurer geworden sind. Die Verkäufer von Autos leiden auch darunter, ja, dass die Autokredite jetzt viel teurer geworden sind. Zum Beispiel die Investitionen, manche Investitionen in manchen Sektoren leiden darunter, dass die Kredite viel teurer geworden sind. Also das sind alle Bereiche, die vor allem von der restriktiven Geldpolitik der russischen Zentralbank leiden. Ich glaube, also diese Wachstumsverlangsamung, die aufgrund von hohen Zinsen passiert, war nicht vorprogrammiert, ja. Ich glaube, da reden wir eher aus meiner Sicht über die wirtschaftspolitischen Fehler der russischen wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger.
Aber es zeichnet sich nicht ab im Moment, dass sich hier was ändert, denn die Ausgaben, Budgetausgaben, nämlich für Militär und Rüstung, sind im ersten Quartal auch wieder exorbitant wesentlich gestiegen, während die Einnahmen zurückgehen und die Inflation ja wird ja auch angeheizt, wenn derart viele Staatsausgaben stattfinden. Eine Kursänderung ist nicht sichtbar bis dato, oder? Soweit ich sehe.
Momentan gibt es keine Kursänderung, es gibt nur eine Verlangsamung, genau.
Und als letzte Frage an Sie. Wir haben gesehen, dass die russischen Unternehmer ungemein flexibel sind, weil sie sehr krisenerfahren sind. Und sie haben ja wesentlich mit dazu beigetragen, dass die Wirtschaft so resilient war angesichts des Schocks von Krieg und Sanktionen. Also sie haben tatsächlich wesentlich dazu beigetragen, neben anderen Faktoren. Wenn es eine Kursänderung gibt und wenn der Staat von der Kriegswirtschaft wieder auf eine zivile Wirtschaft umlenkt, werden die Unternehmer sich gleich adaptieren können oder sind zu viele schon gewohnt, diese neue Struktur?
Also angenommen, der Krieg ist vorbei, ja, und der Staat braucht nicht mehr die Militärausgaben in dem Ausmaß wie früher. Also so eine Situation wäre natürlich schon ein Schock für viele Unternehmen, ja. Ich glaube, speziell was die Rüstung betrifft, wäre die Lage nicht so dramatisch, weil viele Vorräte, soweit ich weiß, an Rüstung sind aufgebraucht. Das heißt, sie müssen aufgefüllt werden, selbst wenn der Krieg vorbei ist. Das heißt, zum Beispiel die Unternehmen, also die Betriebe, die Panzer produzieren, die werden noch jahrelang mit staatlichen Aufträgen ausgestattet werden, um die Vorräte wieder aufzufüllen.
Also Kriegswirtschaft nach dem Trägheitsgesetz, nicht? Ja. Das geht weiter.
Ja, genau. Was natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit sinken wird, das sind die staatlichen Zahlungen an die Söldner. Also die an die Front gehen, das sind sehr hohe Summen im Übrigen. Auch die Entschädigungen an die Verletzten, an die Hinterbliebenen, also Familien der Leute, die im Krieg gefallen sind, das wird ausbleiben. Ja, das wäre ein Schock auch für die Haushaltseinkommen und dementsprechend auch für die privaten Ausgaben, für den privaten Konsum. Die Frage ist natürlich, ob der Staat vielleicht mit alternativen Mechanismen einen gewissen Ausgleich schaffen könnte. Zum Beispiel, indem man mehr in den sozialen Bereich investiert, in Gesundheitswesen, Ausbildungswesen investiert. Also das sind alle Bereiche, die bislang weitgehend vernachlässigt wurden. Ja. Zum Beispiel theoretisch könnte der Staat sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht mehr so viele Kriegsausgaben, aber dafür investieren wir mehr in den sozialen Bereich, vielleicht mehr in die Infrastruktur und so weiter und so weiter. Also wenn es dazu kommt, dann wäre dieser negative Nachfrageschock weitgehend gemildert werden. Nur die Frage ist natürlich erstens, ob die Regierung wirklich dazu bereit wäre. Und zweitens, das wäre trotzdem ein gewisser Schock für die Unternehmen, weil das würde wiederum einen Strukturwandel bedeuten. Das heißt, die Unternehmen, die mittlerweile an diese Spritze der Kriegsausgaben gewohnt sind, die würden sowieso einem negativen Schock ausgesetzt werden, während die anderen Betriebe, die von den neuen Prioritäten der Staatsausgaben profitieren würden, die müssen erst an Fahrt gewinnen.
Russische Unternehmen sind im Dauerstress, ne?
Genau.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, meine Damen und Herren. Wir verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen rund um die russische Wirtschaft oder in ihr widmen werden. Seien Sie wieder dabei. Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrow und Herr Eduard Steiner. Danke fürs Zuhören. Danke, Astrow, fürs Kommen.
Bitte gerne.